Während es im Stromsektor im Bereich erneuerbaren Energien schon ziemlich gut aussieht in Deutschland, müssen auch der Gebäude- und der Verkehrssektor endlich elektrifiziert werden, damit die Emissionen dort sinken können. Jährlich gibt Deutschland immer noch zu viel Geld für fossile Subventionen aus. Die müssen in den nächsten Jahren drastisch abgebaut werden.
Das sagt Thea Uhlich von der NGO Germanwatch. Sie hat zusammen mit anderen Forschenden untersucht, wie gut verschiedene Länder im Kampf gegen den Klimawandel abschneiden. Das haben die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen dann im sogenannten Climate Change Performance Index festgehalten. Und zu welchen Ergebnissen der sonst noch so gekommen ist, darüber sprechen wir hier heute im Klima-Update.
Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Klima-Update. Wir sind der Klima-Nachrichten-Podcast von Klimareporter und der TAZ und sprechen hier jede Woche über die drei wichtigsten Nachrichten aus Klimapolitik, Klimaentwicklung und der Forschung. Ich bin Verena Kern von Klimareporter und ich spreche heute mit meiner Kollegin Marie Gogol von der TAZ. Hi.
Hi Verena. Ihr hört die Folge vom 22. November 2024 und neben dem sogenannten CCPI-Bericht, den ich am Anfang schon erwähnt habe, geht es heute bei uns auch darum, welche Airlines besonders klimaschädlich sind. Aber als erstes starten wir natürlich mit dem Thema, das die Klimapolitik aktuell dominiert, die Weltklimakonferenz in Baku.
Genau, das wichtigste Klimathema im Moment ist die Weltklimakonferenz, die COP29 in Baku in Aserbaidschan. Der Klimagipfel läuft jetzt ja schon seit knapp 2 Wochen und ist noch nicht vorbei, aber sozusagen auf den letzten Metern, wenn wir diese Podcast-Folge aufnehmen. Offiziell soll die Konferenz am Freitagabend enden, aber ja, es deutet sich schon an, dass man nicht pünktlich fertig wird, sondern dass es sich bis Samstag oder sogar Sonntag hinziehen könnte. Das ist ja bei den Klimakonferenzen eigentlich immer der Fall. Also soweit ich mich erinnern kann, hat bislang jede COP länger gedauert als geplant. Und das wird dieses Mal wohl auch nicht anders sein.
Ja, das stimmt wahrscheinlich. Also wir wissen jetzt noch nicht, wie die Konferenz ausgeht, was im Abschlussdokument genau drinstehen wird. Um dieses Dokument wird jetzt gerade noch sehr hart verhandelt in Baku. Aber wir wollen die COP trotzdem in dieser Podcast-Folge thematisieren, weil es nun mal in dieser Woche einfach das wichtigste Thema ist.
Genau. Also, dass die Verhandlungen in diesem Jahr besonders schwierig sind, das liegt zum großen Teil daran, dass es ums Geld geht. Um sehr, sehr viel Geld. Ihr habt es ja vielleicht schon gehört, das große Thema in Baku ist die sogenannte Klimafinanzierung. Also die Frage, welchen Umfang diese Klimafinanzierung in den nächsten Jahren haben soll. Und es geht um extrem hohe Summen, nicht mehr Milliarden, sondern Billionen, genauer gesagt bis zu 1,3 Billionen US-Dollar pro Jahr. Das fordern die ärmsten Staaten und auch einige Entwicklungsorganisationen als Unterstützung für die armen Länder, um Klimaschutz und Klimaanpassung zu finanzieren. Die reichen Länder, an die sich diese Forderung richtet, wollen dagegen, naja, wenig überraschend, sehr viel weniger Geld geben.
Ja, wie gesagt, wir wissen jetzt noch nicht, worauf man sich in Baku genau einigt und ob es überhaupt zu einer Einigung kommt. Aber wir wollen mal die Gelegenheit ergreifen und uns genauer anschauen, warum es jetzt um so hohe Summen geht und warum diese Forderungen gerade jetzt auf den Tisch kommen. Und auch, warum das wirklich wichtig ist. Also zuerst mal die Frage nach dem Zeitpunkt. Warum gerade jetzt? Da sind 2 Dinge wichtig. Zum einen, es gibt ja schon eine Klimafinanzierung. Die liegt im Moment bei 100 Milliarden Dollar pro Jahr, die von den sogenannten Industriestaaten an die sogenannten Entwicklungsländer fließen. Das haben die reichen Länder schon vor Jahren versprochen. Und das gilt seit 2020. Und die Vereinbarung läuft bis 2024, also dieses Jahr. Ab dem kommenden Jahr muss also eine neue Vereinbarung her. Und das muss natürlich jetzt verhandelt werden.
Und dann gibt's noch einen zweiten wichtigen Punkt. Nächstes Jahr müssen alle Länder neue und verbesserte Klimapläne einreichen. So ist es im Pariser Klimaabkommen festgelegt. In den bisherigen Klimaplänen steht drin, was die Länder bis zum Jahr 2030 machen wollen in Sachen Klimaschutz, um zu den Pariser Klimazielen beizutragen. In den neuen Plänen muss drinstehen, was sie bis 2035 vorhaben, damit die Erderwärmung auf 1,5 bis maximal 2 Grad begrenzt wird.
Ja, und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Sehr viele Länder haben von vornherein gesagt, dass sie ihre nationalen Klimaziele nur schaffen, wenn sie Finanzhilfen bekommen. Und genau das wird jetzt quasi akut. Genau diesen Bedarf melden die Länder jetzt an. Und da zeigt sich, die Länder brauchen sehr, sehr viel Geld, um ihren Beitrag zum Paris-Abkommen überhaupt leisten zu können.
Ja, um es noch mal kurz zu erklären, das Paris-Abkommen funktioniert nach dem Klingelbeutel-Prinzip. Alle Länder sagen auf freiwilliger Basis, was sie beitragen wollen und können. Und bei vielen Entwicklungsländern, aber auch bei vielen Schwellenländern sieht das dann so aus, dass ein Teil von dem, was sie beitragen wollen, konditional ist. Conditional. Also so steht's in ihren Klimaplänen auch drinne. Also beispielsweise, sie wollen erneuerbare Energien ausbauen oder sie wollen ihren Energieverbrauch effizienter machen oder sie wollen aufforsten oder etwas Ähnliches. Aber sie sagen in ihren Klimaplänen eben auch, dass sie das nur tun können, wenn sie finanzielle Unterstützung bekommen. Und das ist wirklich hochrelevant, denn wenn ausgerechnet wird, wo wir beim Klimaschutz stehen, beziehungsweise auf welche Erwärmung wir zusteuern, kommt man im Moment auf knapp 2 Grad, wenn diese konditionalen Pläne umgesetzt werden. Aber wir landen bei rund 3 Grad, wenn das nicht gelingt. Das heißt, ja, diese hohen Summen, die da jetzt gefordert werden, das ist quasi das, was die Welt investieren müsste, damit die Erderhitzung nicht komplett aus dem Ruder läuft. Das beantwortet natürlich noch nicht die Frage, wer diese Summen aufbringen sollte. Da gibt's ja in Baku auch einen sehr großen Streit darum. Aber es zeigt, ja, wir würden alle etwas davon haben, wenn im großen Stil und mit ausreichend viel Geld in Klimaschutz investiert werden könnte. Also wenn aus den Milliarden möglichst bald tatsächlich Billionen werden.
Ja, und damit kommen wir zu unserem zweiten Thema, das wir am Anfang ja schon kurz erwähnt haben, dem Climate Change Performance Index, der am Mittwoch veröffentlicht wurde. Die zentrale Aussage, so wie es aktuell aussieht, tut kein Land genug, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Und das schließt ja auch direkt an die Problematik an, die da gerade in Baku verhandelt wird. Den Bericht haben die beiden NGOs German Watch und das New Climate Institute herausgebracht. Untersucht wurden dabei 63 Länder, vor allem im globalen Norden und die EU. Die Forschenden haben 4 Bereiche definiert, die sie sich näher angeschaut haben. Das sind zum einen die Treibhausgasemissionen der Länder, dann der Fortschritt im Bereich der erneuerbaren Energien, der Energieverbrauch und die Klimapolitik. Die Bereiche wurden dann unterschiedlich gewichtet und so kommt jedes Land auf eine Punktzahl und daraus haben die Studienautorinnen und Autoren dann ein Ranking erstellt. Und bei dem bleiben die ersten 3 Plätze frei. So war es auch schon in den letzten Jahren. Die Forschenden wollen damit klarstellen, kein untersuchtes Land kann Stand jetzt mit seinem Beitrag die Erderwärmung unter 1,5 Grad halten. Das ist ja das Ziel, das im Pariser Klimaabkommen 2015 festgehalten wurde. Thea Uhlich von German Watch sieht deshalb immer noch großen Verbesserungsbedarf bei allen untersuchten Ländern, auch wenn es in manchen schon besser läuft als in anderen.
Wenn wir uns den Kampf gegen die Klimakrise wie ein Rennen vorstellen, dann sehen wir, dass sich viele Länder schon auf den Weg gemacht haben. Dänemark befindet sich an der Spitze und zeigt, wie eine konsequente Senkung der Emissionen und ein Ausbau erneuerbarer Energien durch politischen Willen und wirkungsvolle Maßnahmen umgesetzt werden können. Schauen wir auf die hinteren Plätze, dann sehen wir, dass sich viele Länder noch gar nicht auf den Weg gemacht haben und diese müssen jetzt wirklich anfangen, konsequenten Klimaschutz zu betreiben.
Die Länder auf den hintersten Plätzen sind vor allem fossile Schwergewichte, meint Thea Uhlich, also zum Beispiel Russland, Saudi-Arabien, Iran und die Vereinigten Arabischen Emirate. Und auch die USA und China schneiden sehr schlecht ab.
Ja, schauen wir uns mal Deutschland genauer an. Hier fällt das Fazit gemischt aus.
Positiv ist, dass die Ampelregierung Hürden zum Ausbau erneuerbarer Energien abgeschafft hat. Negativ schlägt zu Buche, dass das Klimaschutzgesetz verwässert wurde und es keine sektorspezifischen Emissionsziele mehr gibt, was den Gebäude- und den Verkehrssektor aus der Verantwortung nimmt.
Die Hauptforderung von Thea Uhlich und ihren Kollegen und Kolleginnen gegenüber Deutschland ist deshalb auch, mehr Emissionen in den Sektoren Gebäude und Verkehr einzusparen. Außerdem schreiben die Forschenden, dass Deutschland einen strategischen Ansatz für den Ausstieg aus fossilen Brennstoffen braucht. Den sehen sie also aktuell als noch nicht gegeben.
Auch die Gesamtbewertung hat sich gegenüber dem letzten Jahr verschlechtert. Im aktuellen Report liegt Deutschland auf Platz 16 und schneidet damit insgesamt nur mäßig ab. Einen Platz drunter, auf Nummer 17, steht die Europäische Union. Der größte Kritikpunkt der Studie an der EU ist, dass sie immer noch fossile Brennstoffe subventioniert. Und auch der Sektor Landwirtschaft, in den gut ein Drittel aller EU-Subventionen fließen, ist nicht nachhaltig genug, sagen die Forschenden. Falls ihr euch den Bericht noch genauer anschauen wollt, könnt ihr auf ccpi.org nachgucken. Da gibt's alle Ergebnisse, das Ranking und auch eine Karte, die einen Überblick über die untersuchten Länder gibt. Und bei taz.de könnt ihr außerdem noch einen ausführlichen Artikel von unserem Klimaredakteur Jonas Waag dazu lesen.
Zum Schluss kommen wir nochmal zurück zur COP. Die Konferenz wird ja von vielen Organisationen genutzt, um ihre Studien, Papiere, Projekte und so weiter vorzustellen, weil es nun mal eine Veranstaltung ist, die sehr viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Also die wichtigste Klimaveranstaltung des Jahres, kann man sagen. Und diese Gelegenheit hat auch die Organisation Atmosphäre genutzt und in Baku ihren neuen Airline-Index vorgestellt. Das ist eine Studie, die auswertet, wie die größten Fluggesellschaften der Welt beim Klimaschutz vorankommen oder eben nicht vorankommen. Und genau so ist es. Das zeigt die Studie. Der internationale Passagierluftverkehr ist von einer Klimawende immer noch sehr, sehr, sehr weit entfernt. Alles andere wäre aus meiner Sicht auch wirklich überraschend gewesen. Ich kann mich noch erinnern, in der Vor-Corona-Zeit kam der Airline-Index von Atmosphäre zu einem wirklich ganz ähnlichen Ergebnis, nämlich, dass die Branche beim Klimaschutz nicht vorankommt.
Ja, und wirklich geändert hat sich das nicht. Laut der aktuellen Studie hat es im Vergleich zu der Zeit vor Corona zwar leichte Effizienzgewinne gegeben, also durch effizientere Maschinen, eine höhere Auslastung der Flugzeuge und so weiter, aber diese Effizienzgewinne sind gering. Auf jeden Fall nicht groß genug, um den steigenden CO2-Ausstoß der Branche zu stoppen, denn das weltweite Flugaufkommen steigt weiter und weiter. Es wird also immer mehr geflogen. Für die Pariser Klimaziele reicht das nicht aus. Und es reicht noch nicht mal für die weniger starken Klimaziele aus, die sich die Branche selbst gegeben hat. Atmosphäre hat 200 Airlines ausgewertet und nicht eine einzige kommt auf die Effizienzklasse A. Und bei Effizienzklasse B sind es nur eine Handvoll. Alle anderen, also die sehr, sehr große Mehrheit, ist schlechter, also Effizienzklasse C bis G.
Ja, das liegt oft daran, dass viele Fluggesellschaften ältere Flugzeuge einsetzen beziehungsweise ihre alten Modelle möglichst lange einsetzen. Und diese alten Maschinen verbrauchen eben mehr Kerosin als neuere Maschinen. Und dazu kommt, dass der Umstieg auf neuere, effizientere Flugzeuge wirklich nur schleppend vorankommt. Da geht es ja dann auch um Kosten. Und naja, weil fossiles Kerosin ja immer noch so günstig ist, lohnt es sich für die Airlines, weiter an ihren alten Modellen festzuhalten. Auf Kosten des Klimas, muss man leider sagen. Bio-Kerosin, auch das zeigt die Studie, spielt bislang nur eine verschwindend kleine Rolle. Also bis das einen Beitrag leisten kann, irgendwann, damit Fliegen etwas weniger klimaschädlich wird, also das wird wirklich noch sehr lange dauern.
Ja, und bis dahin erstellt Atmosphäre quasi auch so ein Ranking, welche Airlines mit Blick auf die CO2-Effizienz besser und welche schlechter performen. In Deutschland schneidet beispielsweise TUIfly besser ab als Lufthansa. Aber das heißt natürlich nicht, dass Fliegen mit TUIfly irgendwas mit klimafreundlichem Reisen zu tun hätte. Das Ranking zeigt eigentlich eher, wer vermasselt es besonders und wer etwas weniger. Unser Fazit ist deshalb, Fliegen bleibt leider immer noch eine für das Klima super schädliche Art zu reisen und eine wirkliche Entlastung in dem Bereich gibt's wohl auch nur dann, wenn es bessere Alternativen gibt. Also eine wirklich gute Bahninfrastruktur innerhalb von Europa zum Beispiel. Ja, und auch die von Deutschland ist ja auf jeden Fall noch ausbaufähig.
Damit sind wir am Ende der Folge angelangt. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn euch das Klima-Update gefällt, abonniert uns gern und lasst uns eine Bewertung und ein Feedback da. Ihr könnt uns auch eine Mail schreiben, nämlich an klima-update@klimareporter.de. Und dann möchten wir uns bedanken bei Iris Brunner, Justin Hoffmann, Ralf Bußberg und Carsten Wessel, die uns diese Woche mit einer Spende unterstützt haben.
Auch von mir vielen Dank. Ciao.
Tschüss.
Deutschlandfunk. Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. in Kooperation mit der TAZ und der TAZ-Panther-Stiftung. Es wird im Wechsel moderiert von Verena Kern, Sandra Kirchner, Katharina Schipkowski und Susanne Schwarz. Unser Produzent ist Christian Eichler. Ihr könnt unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen. Dazu besucht uns auf www.verein-klimawissen.de.